Wir senden hier live aus dem Sinistar, live vom Kindermedienfestival Goldener Spatz hier in Erfurt, der schon seit mehreren Tagen zunächst in Gera stattgefunden hat und jetzt auch hier in Erfurt stattfindet. Und wir freuen uns jetzt, dass hier an unserem kleinen Moderationstisch zwei Gäste Platz gefunden haben. Und zum einen ist das Matthias Wegmann und zum anderen Philipp Wegmann. Und die beiden haben nicht nur den gleichen Nachnamen und sind höchstwahrscheinlich auch verwandt, sondern machen auch zusammen Beiträge unter anderem für die Sendung mit der Maus, und der Beitrag zum Thema Blindenfußball, der läuft hier im Rahmen des Wettbewerbes Non-Fiktion, also dokumentarisch Kurzfilm. Schönen guten Tag erstmal.
Guten Tag, hallo.
Hallo.
Wir freuen uns, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ihr seid ja, das haben wir im Vorgespräch erfahren, wir dachten erst, als ich die Namen gelesen habe, Brüder, aber das stimmt gar nicht. Ich habe mir dann Bilder angeguckt und habe mir dann vor allen Dingen auch eure Geburtsjahre angeguckt und dachte mir dann so, wahrscheinlich sind es dann doch eher Vater und Sohn. Erstmal schön, dass ihr hier seid. Wie fühlt es sich denn an mit so einem Beitrag, den ihr gemacht habt für die Sendung mit der Maus? Da ist ja gelaufen, der Blindenfußballbeitrag, hier in Erfurt beziehungsweise beim Goldenen Spatzen, beim Kindermedienfestival, auch richtig im Wettbewerb nominiert zu sein.
Es ist prima, einfach, ne? Ich war ja schon vor über 30 Jahren, 1995 war das, mit Klettermax zum ersten Mal beim Goldenen Spatzen. Das war ein kleiner Spielfilm von 30 Minuten. Und seitdem war ich immer wieder hier und es ist immer wieder so ein kleines Nachhausekommen-Gefühl, dass man sich einfach auch wohlfühlt. Ich finde es immer wieder großartig.
Ich finde es auch super, weil das der erste Film ist, den wir jetzt zusammen gemacht haben, so richtig. Und da steckt viel Arbeit drin, und dass der quasi direkt auch gewertschätzt wird und nominiert ist, freut uns riesig.
Ihr habt ja einen Film über, einen Kurzdokumentarfilm über Blindenfußball gemacht, und ich, bevor ich den Film mir angesehen habe, dafür wusste nicht genau, was ich mir unter Blindenfußball vorstellen kann. Genau, könnt ihr für die Zuhörer mal kurz beschreiben, wie so Blindenfußball überhaupt gemacht wird, wie der organisiert wird, was da überhaupt noch dahinter steckt, damit Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder die überhaupt gar nicht mehr sehen können, zusammen Fußball spielen können?
Also es gibt ein paar Regeln, damit das funktioniert, die ein bisschen anders sind als vielleicht jetzt zur WM, die dieses Jahr stattfinden wird und die man jetzt im Fernsehen regelmäßig sieht, oder zur Fußball-Bundesliga. Das sind Spielfeldgrößen, Torgrößen, Spieleranzahl, das sind Unterschiede. Und dann gibt es noch zwei besondere Dinge. Einmal eine Dunkelbrille, die jeder Spieler oder jede Spielerin anzieht, was ein Riesenunterschied ist, damit Chancengleichheit ist und quasi niemand, der vielleicht auch noch einen Sehrest hat, nicht alle sind ja vollblind, wirklich nichts mehr sehen kann und alle die Chancengleichheit haben. Und natürlich, deswegen bücke ich mich hier mal eben, den rasselnden Ball. Ich rassel den mal gegen die Mikrofone oder da. Also ein Fußball, der so ein bisschen kleiner ist als ein, ich nenne es mal Regelfußball, sehenden Fußball, und eben diese Kammern hat, wo die Rasseln eingenäht sind und dadurch zu hören ist von den Spielerinnen und Spielern. Und ich glaube, jetzt jede Regel aufzuführen wird ein bisschen zu weit gehen, aber natürlich gibt es da ein paar Sonderregeln. Eine wichtige noch, Papa, ist Voi. Vielleicht sollten wir die noch erklären.
Ja, ursprünglich kommt der Blindenfußball aus Brasilien, respektive auch Südamerika. Aber der Name Voy heißt auf Spanisch eben ich komme und so weiter. Ich komme, ich gehe, ich bin da, hat sich durchgesetzt, obwohl er in Brasilien Portugiesisch gesprochen wird, aber international hat sich Voy durchgesetzt, und das muss der angreifende Spieler immer rufen, alle in so einem bestimmten Takt eben halt, damit der ballführende Spieler weiß, aha, ich werde angegriffen, aha, da kommt jemand. Während der Angreifer ja weiß, wo der Ball ist, weil der Ball ja rasselt eben halt, ne? Und das bedeutet Voy. Also auf der ganzen Welt, wo überall Blindenfußball gespielt wird, wird international immer das spanische Wort Voy benutzt.
Es gibt ja mittlerweile, werden die ja auch gut übertragen, Paralympics zum Beispiel, sodass man irgendwie Kontakt bekommt mit Sportarten, die jetzt vielleicht auch Menschen eben mit bestimmten Beeinträchtigungen ausführen können. Blindenfußball wiederum, davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört, und ich dachte mir immer, dass gerade Mannschaftssportarten wirklich schwierig sind, wenn man zum Beispiel eben nicht sehen kann oder nicht hören kann. Wie seid ihr denn auf Blindenfußball gekommen?
Die Frage muss ich jetzt beantworten. Ich habe vor vielen Jahren einen Sachbeitrag für die Sendung mit der Maus gemacht über das Thema Blindenstock. Und der Darsteller, also der blinde Mensch, der Hassan Koparan heißt er, der den Blindenstock auch dann vorgeführt hat und erklärt hat in der Maus mit mir zusammen, ist Blindenfußballer. Und mit ihm, da war ich neugierig und habe gesagt, komm, zeig mir das doch mal. Dann sind wir zusammen auf Schalke gefahren von Köln, er hat auf Schalke gespielt, und ich habe auch ein paar Probeaufnahmen gemacht. Dann war das Thema lange irgendwie lag da so brach. Ich wusste nicht so wirklich, wie erzähle ich das jetzt? Und da habe ich Bock gehabt. Und da habe ich gedacht, komm, ich frage mal Philipp, weil Philipp ist auch Blindenreporter. Und Philipp ist auch Fußballtrainer in einer Inklusionsmannschaft, also da auch sehr affin mit so einem Thema. Komm, das machen wir doch mal zusammen. Das wäre auch jetzt für uns beide eine gute Gelegenheit. Und dann sind wir hin und ich pflege mal zu sagen, dann haben wir das Ding gedreht.
Und da könnte man so sagen, dass im Vergleich zum normalen Fußball es beim Blindenfußball so ein bisschen mehr auf Fairplay und Rücksichtnahme aufgeht, weil ich habe mir heute noch mal angeschaut in dem Film und es kam mir, jedenfalls mir aus der Nicht-Experten-Perspektive so vor, als ob jeder Spieler wirklich sehr viel Rücksicht auf den anderen genommen hat. Und aus dem normalen Fußball kenne ich es eher, dass er wirklich so ein bisschen härter miteinander umgegangen wird in der letzten Zeit und dass es wirklich beim Blindenfußball mehr um Rücksichtnahme, um auch Wertschätzung des anderen geht. Könnte man das so aus der Laienperspektive, ist das eine richtige Einschätzung?
Wertschätzung ja, aber dass deswegen irgendwie zurückgezogen wird oder nicht in Zweikämpfe gegangen wird, würde ich sagen nein. Also es wird jetzt keine Grätschen auf Kniehöhe angesetzt, weil man dabei auch gar nicht immer unbedingt sieht, wo jetzt der Gegenspieler ist. Also wird auch schon in Zweikämpfe gegangen, aber dass danach vielleicht mal schneller abgeklatscht wird. Und das Spalier kommt ja in dem Film vor, dass man Spalier steht, dass man sich untereinander kennt. Ich glaube, das ist dann vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung, als man es jetzt aus dem Fernsehen kennt. Aber es ist natürlich auch alles viel kleiner. Du hast eben nach den Strukturen gefragt. Es gibt eine Bundesliga und jetzt nicht eine zweite, dritte, vierte Liga. Da wird sich in Spieltagen organisiert. Man sieht sich also immer an einem Spieltag mit allen Mannschaften zusammen und kennt sich dementsprechend auch mehr. Und es ist natürlich auch weniger finanzieller Background da, dass jetzt die Konkurrenz dadurch jetzt nicht, was das angeht, noch zusätzlich angefacht wird.
Wie war das denn bei den Dreharbeiten, beziehungsweise grundsätzlich vielleicht auch schon bei der Konzeption dieses Beitrags? Gab es da irgendwie Herausforderungen oder Besonderheiten, die ihr berücksichtigt habt oder Sachen, die euch überrascht haben währenddessen?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar haben wir diesen Beitrag im Grunde genommen zum überwiegenden Teil reportagisch gedreht. Das heißt also, wir haben rein beobachtende Kameras gehabt, teilweise mit zu vier Stück. Zwei hinterm Tor positioniert und zwei Teams, die beweglich waren eben. Aber es ist unüblich für mich mit der Maus, dass ich nichts kontrollieren kann. Zum Beispiel, wenn ich normalerweise einen Film drehe, wie wird eine Windschutzscheibe gemacht? Das war in den letzten Filmen mit dem tollen André Gatzke als Moderator. Da kann ich schon mal sagen, komm, das machen wir nochmal. Komm, wir nehmen nochmal eine andere Perspektive von der Kamera und dies und das und jenes. Nee, das gefällt mir jetzt nicht mit der Maschine. Können wir nicht immer nochmal da eine Tür aufmachen, mit dem Produktionsleiter zu reden? Oder ich könnte sich Beispiele nennen. Das war jetzt kaum möglich. Ne? Wir konnten nicht eingreifen, haben deswegen aber aus dieser Sache heraus ein Interview gemacht mit den beiden, was auch gar nicht mal so üblich ist in der Maus, dass man ein Interview macht. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das Interview doch einen dramaturgischen Bogen bildet, einen roten Faden bildet und wir daran auch die einzelnen Erklärteile immer hinten dranhängen können. Und deswegen haben wir auch unglaublich lange geschnitten an dem Film, nämlich 14 Tage, weil das ja sehr aufwendig war mit viel Material. Okay, ich könnte sofort fahren, aber die Zeit reicht, glaube ich, nicht.
Ein Punkt vielleicht noch, und die darstellenden Personen waren jetzt ja blind, beziehungsweise stark sehr eingeschränkt. Das heißt, dass man vielleicht sich mal vorstellt und sagt, ich habe das und das an, so das wäre jetzt ein Höflichkeitspunkt, dass man das einmal einbindet, dass man sagt, wenn Sachen irgendwo in den Weg gestellt wurden als Drehteam, Stative, Taschen, oder man irgendwas wegstellt von den Leuten, also die Trinkflasche da hatten und das stand uns im Weg, weil wir ein Stativ hinstellen wollten, dass man das dann ansagt, ne? Dass man sagt, deine Flasche habe ich jetzt von der Ecke, die du kennst, hier neben das Tor gestellt oder so. Also so Kleinigkeiten, dass man da im Umgang mit den Protagonistinnen und Protagonisten so ein bisschen drauf achtet.
Ihr habt jetzt über die Dreharbeiten gesprochen. Ist euch da eine oder vielleicht ein paar Szenen in Erinnerung geblieben, die euch wirklich in der Form beeindruckt haben oder mit denen ihr im Vorfeld nicht gerechnet habt, dass ihr das vielleicht auf Kamera einfangen könnt? Gab es da solche Szenen bei euch in den Dreharbeiten?
Gute Frage. Also eine ist, glaube ich, im Film gelandet, als wir die beiden Hauptprotagonisten in den Zweikampf schicken und gegeneinander dribbeln, dass wir ohne Ansage die wirklich auch immer vor der Bande wieder umgedreht haben, um die andere Richtung zu dribbeln, was wir dann auch eingebaut haben in den Film. Dass das so ist und dass es ohne Zuruf, was beim Blindenfußball sonst ja üblicher ist, passiert, fand ich schon sehr beeindruckend. Ich kannte jetzt Blindenfußball, deswegen war die Sportart für mich an sich jetzt nicht komplett neu. Ich weiß nicht, ob du noch, dir noch irgendwas einfällt.
Ja, es wurde dann auch klar, dass blinde Menschen mit ihren übrigen Sinnen, dass sie mehr ausbilden müssen. Gehör zum Beispiel. Ja? Oder wie der Emilio, einer der Protagonisten, sagte, wenn die Bande da ist und ich laufe drauf zu, ich spüre das am Luftwiderstand, der so kommt. Ähnlich wie so eine Fledermaus mit Echolot oder sowas ähnliches. So vergleiche ich das mal. Und das war für mich sehr überraschend und war aber dann zu aufwendig für uns im Film, das zu erklären, weil wir natürlich auch irgendwann uns beschränken wollten. Der ist 8,5 Minuten lang. Wir durften auch nicht länger werden. Aber er spürt das und dreht dann wieder ab. Na, also andere Sinne richten sich viel mehr aus bei blinden Menschen. So haben wir das Gefühl.
Ich muss ja auch tatsächlich sagen, als ich mir die, den Beitrag angeguckt habe, habe ich kurzzeitig so gedacht, so, man sieht gar nicht, dass sie nichts sehen in den Bewegungen, wie die Spieler und Spielerinnen sich da auf dem Feld bewegen. Klar, man kriegt es da mit, wenn zum Beispiel das Tor bei einem Freistoß abgeklopft wird, damit so eine Orientierung im Raum klar ist. Aber ich war total fasziniert davon, dass, also sie bewegen sich besser, als ich es je sehend mit dem Ball könnte. Aber habt ihr es denn auch mal ausprobiert, blind Fußball zu spielen?
Ich habe das mal als Übungsleiter gemacht für so ein Projekt, was es damals gab. Das heißt, ich bin an Schulen gefahren mit einem blinden Fußballer aus der Bundesliga und habe das dann Kindern, ja, mit denen die Übungen gemacht. Und da habe ich es in dem Zuge auch mal selbst ausprobiert. Jetzt mal so ein ganzes Spiel oder so haben wir nicht gemacht, weil man da ja schon erstmal so ein bisschen reinfindet. Also ich glaube, da wäre die Verletzungsgefahr zu groß, wenn wir jetzt 0 auf 100 in so ein Spiel reingehen. Deswegen, das haben wir jetzt mal lieber, gelassen.
Ich habe es noch nicht probiert. Da gab sich keine Gelegenheit dafür.
Aber es gibt ja eine kurze Szene, wo er so mal ein bisschen rein optisch beschreibt, wie manche Menschen, die dort Fußball spielen, noch sehen. Also wirklich leicht, sie sehen noch Schattenumrisse, aber keine Farben. Also ganz kurz und manche sehen überhaupt gar nichts. Wie wichtig war es euch dann, die Fußballspieler, die da sind, nicht nur auf ihre Beeinträchtigung zu reduzieren? Es fällt ja mal sehr leicht zu sagen, ja, die armen Menschen, die können nicht mehr sehen, die haben es so schlecht. Wie wichtig war es euch, denen zu zeigen, die können unglaublich viel selbst machen, die können auch unglaublich gut diesen Sport machen. Wie wichtig war es euch in der Vorbereitung?
Ich darf vorab eine Sache sagen. Für uns sind das einfach Sportler und Athleten, die leidenschaftlich sind.
Genau, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Also wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht die Behinderung zeigen, sondern wir wollen zeigen, alle können Fußball spielen und wenn dafür ein paar Regeländerungen nötig gemacht werden müssen, dann ist das so und deswegen gibt es die Sportart Blindenfußball. Aber jetzt, wir haben es ja auch nicht aufs Gesellschaftliche gezogen, ne? Also aufs Thema, weiß ich nicht, wie geht Emilio jetzt einkaufen oder wie lernt Tim in der Schule oder so. Also das haben wir ja gar nicht eingebaut, weil es ging um den Sport und darum, deren Lieblingssport ist Blindenfußball, wie funktioniert diese Sportart, weil es funktioniert eben nicht wie jetzt beim sehenden Fußball und dann nur die Unterschiede darzustellen. Aber jetzt nicht immer so, oh, tut ihr euch nicht weh oder so, weil so Samthandschuhe ist nicht das, was notwendig ist, sondern die Sportart zu erklären.
Wir wollten auch erst gar nicht von Beeinträchtigungen reden. Und damit kann man trotzdem Fußball spielen. Aber Tim hat es zum Schluss selber gesagt, einer der Protagonisten. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn du es selber sagst, dann lassen wir es in dem Film drin. Aber wir selber, wir beiden als Filmemacher, hätten das niemals erwähnt. Wir hätten einfach eine Reportage gemacht, das Blindenfußball und das sind die Regeln und hier sehen wir leidenschaftliche Sportler.
Ich würde vielleicht daran genau anknüpfen, was ihr gerade beschrieben habt. Euer Film läuft ja in der Kategorie Non-Fiktional Kurzbeitrag oder so, ist der offizielle Titel des Wettbewerbs der Kategorie. Und ein anderer Film, Ich bin ich, Erna, erzählt den Alltag eines Mädchens, die Trisomie 21 hat. Ich habe so gedacht, so nach vor ein paar Jahren wären eure Filme wahrscheinlich in der Extra-Kategorie Inklusion, barrierefrei etc., you name it, gelaufen. Jetzt läuft er eben ganz selbstverständlich in der, in Anführungsstrichen, ganz normalen, also mit dicken Anführungsstrichen, Kategorie. Wie nehmt ihr denn diese Entwicklung wahr?
Musst du wahrscheinlich sagen, weil du mehr Filme gemacht hast und dadurch die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hast. Ich komme auch ein bisschen aus dem Inklusionsbereich und Sport, Inklusion, Medienbereich. Das heißt, ich versuche das immer in meine Beiträge, ich bin sonst auch beim Radio und beim Podcast da einzubringen. Für mich ist das normal. Ich versuche das immer zu behandeln oder eben auch einfach nicht zu behandeln, sondern Protagonisten zu nehmen, egal ob er eine Beeinschränkung hat oder nicht. Aber du kannst vielleicht aus den Jahrzehnten der Beiträge ein bisschen besser beurteilen, ob das früher weniger oder mehr war.
Vielleicht sind bestimmte Themata zu bestimmten Zeiten mehr angesagt. Auch Umwelt zum Beispiel ist dann irgendwann sehr angesagt. Einige Filme laufen auch Science Film Festival in Thailand, Bangkok, und da erlebe ich das auch. Ne? Das Umwelt gibt es immer so bestimmte Themen, die die voranstellen, Thema des Festivals, ne? Und da erlebe ich das Thema Umwelt, Inklusion, wie werden wir leben, was sind grüne Zukunftsberufe und natürlich jetzt ganz dominant KI. KI ist jetzt irgendwie das Wahnsinnsthema. Auch hier beim Spatzen, ja auch in der Maus. Wie funktioniert künstliche Intelligenz? Ich mutmaße, dass es daran liegt.
Ich würde einfach sagen, gut so, was du gesagt hast. Also es muss keine Kategorie Inklusion geben. Das kann, soll einfach bei allen anderen Kategorien mitlaufen, weil es der Alltag ist.
Ihr habt ja jetzt einen Film über Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht, mit Sehbeeinträchtigung. Und da ist mir aufgefallen, euer Film, gibt es den auch in einer barrierenfreien Version mit einer Audiobeschreibung oder vielleicht mit Untertiteln für Menschen, die nichts hören können oder auch für Menschen, die nichts sehen können? Gibt es so eine Version von dem Film? Also mir, als ich ihn vorhin nochmal angesehen habe, mir dann plötzlich eingefallen, der Film an sich, so wie ich ihn jetzt gesehen habe, ist ja nicht mehr barrierefrei. Ich muss ja sowohl sehen als auch hören können, um den Film in seiner vollen Breite sehen zu können. Gibt es da eine Version oder ist da so eine geplant?
Bisher noch nicht, weil wenn man das jetzt macht, dann würde ja wahrscheinlich die Maus sagen oder die Zuschauerinnen und Zuschauer der Maus, jetzt bitte jeder Film. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich. Deswegen konnten wir da jetzt keine Ausnahme machen, haben es aber mitgedacht. Vielleicht kommt das aber nochmal als Extra-Version mit Audiodeskription, zumindest in die Mediathek.
Ich muss dazu sagen, das ist nicht unsere Entscheidung als Filmemacher, das ist die Entscheidung der Redaktion. Ja, da haben wir eigentlich da, wir sind ja reine Auftrag, ich bin ein reiner Auftragsproduzent für die Maus. Ne? Und die Redaktion, die entscheidet immer über die Richtung, auch ob so ein Thema überhaupt genommen wird. Ne? Ja. Ich darf das vorschlagen, wir dürfen das vorschlagen, ja? Aber die Redakteure entscheiden das.
Wir haben jetzt viel über den Beitrag selbst und den Inhalt des Beitrags gesprochen. Wir würden jetzt mal so ein bisschen auf den Prozess der Entstehung des Beitrags kommen. Ihr seid Vater und Sohn. Ist das manchmal hilfreich oder eher von Nachteil, dass man sich so gut kennt und auch familiäre Beziehungen zueinander hat, sowohl auf der Arbeit als auch eben vielleicht dann im Privaten, wenn Diskussionen auf einmal weitergeführt werden?
Das lässt sich vielleicht nicht verhindern, dass man sich irgendwie in einem anderen Umfeld eigentlich treffen möchte, aber dann wird trotzdem mal die Arbeit angeschnitten. Das ist aber nicht so schlimm, glaube ich. Das konnten wir jetzt beide eigentlich gut miteinander vereinbaren. Und sonst, ja, natürlich hat es Vor- und Nachteile. Also man kennt sich gut, das ist Fluch und Segen zugleich, weil man, wir haben jetzt das erste Mal wirklich so einen langen Film umgesetzt. Das heißt, man wusste ein bisschen, oder wir wussten noch nicht so richtig voneinander, wie man arbeitet. Das hat sich aber dann gefunden, würde ich sagen. Und was gut war oder wichtig war, was wir gestern ja in einem Gespräch da auch schon mal gesagt haben, ist, dass mein Vater hat die jahrzehntelange Filmerfahrung, ich vielleicht ein bisschen mehr die Inklusionserfahrung, was das angeht, oder diese Sporterfahrung. Und beide haben dann jeweils aufeinander oder voneinander Respekt gehabt, was der andere gesagt hat. Und das, wie du gestern gesagt hast, hat sich auf Augenhöhe begegnet, was, glaube ich, für den Film dann wichtig war.
Man, es ist klar, dass man als Vater hat man ein Sorgerecht, ne, gemeinsam mit der Mutter, ne, und Sorgerecht, Fürsorgerecht und ist, macht eine Erziehung.
Das hört nie
aber,
auf.
Aber irgendwann, einige Eltern können damit nicht aufhören, ich schon. Und irgendwann
sagst
ist ja auch
du.
So. Bitte?
Sagst
Punkt,
du.
Ja, Punkt. Also ich kann, ne, und irgendwann beginnt man sich eben halt auf, auch auf Augenhöhe. Ansonsten brauche ich auch nicht meinen Sohn zu fragen, ob er mit mir zusammenarbeitet. Dann muss ich es nicht machen. Dann kann ich es ja auch alleine machen. Ne? Also da ist schon der Respekt da, was meinst du, was mein ich, und die beste Idee zählt.
Gab es da auch große Diskussionen über, wer übernimmt Schnitt, wer übernimmt Drehbuch, oder habt ihr euch da so mehr oder weniger organisch reingefunden und eine quasi basisdemokratische Entscheidung gefunden, wir machen beides 50-50 und schauen mal, wer die besseren Ideen hat, oder war das eine vorher klare Aufteilung, ich mache lieber das, der andere macht lieber das, oder wie kann ich mir den Arbeitsprozess im wirklich rein vorbereitenden und nachbereitenden Teil vorstellen?
Also eigentlich war es ein Reinfinden, würde ich sagen, weil, wie eben gesagt, ich habe ein bisschen mehr vielleicht die sportliche Expertise, wo ich gesagt habe, ich finde die oder die Regel ist super wichtig, dass wir das reinbringen. Du hattest aber ja den und die, die und die, welche, wie nähern wir uns der Sache? Wollen wir ein Interview reinbringen oder nicht? Oder machen wir es eben Reportage? Begleiten wir nur das Training? Gehen wir zu einem Spieltag? Also was genau machen wir da? Und das darf ich, glaube ich, sagen, du hast eine große Whiteboard hinterm Schreibtisch bei sich zu Hause. Da haben wir dann auch teilweise aufgezeichnet, Karteikarten geschrieben mit den einzelnen Themen, also mit den einzelnen Regeln zum Beispiel, die immer verschoben, an welche Stelle soll was kommen. Also das deswegen meinte ich eben, da steckte viel Arbeit drin. Das zog sich dann schon auch über ein paar Tage, aber war eher organisch, als dass es jetzt, okay, du machst jetzt 4 Wochen das und du 4 Wochen das und dann treffen wir uns und tauschen es aus, sondern eher zusammen.
Also ich darf dazu sagen, es ist ein Film, der vorwiegend auch am Schnittplatz entstanden ist, weil wir auch unglaublich viel Material hatten und aussuchen müssten. Ne? Und natürlich hast du dann auch 80% Schrott dabei, sag ich mal, wo da irgendwer aus dem Bild läuft oder sonst was, was ich richtig aufnehmen konnte. Ich komme vom analogen Material. Ganz früher haben wir auf 16mm gefilmt. Da wäre so ein Film nicht möglich gewesen. Das wäre viel zu teuer. Aber heute mit den Kameras, die so Chips haben, ähnlich wie ihr sie hier habt, ne, ist das einfach. Und ein großer Segen.
Das würde mich jetzt mal interessieren, wie viele Stunden habt ihr jetzt an Rohmaterial benutzt? Weil es sind ja wirklich ein 8-9-Minuten-Film draus geworden. Und wie viel Rohmaterial habt ihr jetzt wirklich im Verlauf der Dreharbeiten zusammengesammelt?
Die Gigabytes müsstest du wissen. Wir haben 3 Drehtage gehabt und da auch wirklich nicht jetzt 8 Stunden durchgedreht, aber doch an einem Spieltag zum Beispiel mit 4 Kameras, 2 GoPros hinter den Toren, die dann durchliefen, damit man da irgendwie Spielszenen hat. Ist schon einiges zusammengekommen. Ich kann es jetzt in Stunden, könnte ich es jetzt nicht bemessen. 20 Stunden Material?
Vielleicht. Ich kann es jetzt ad hoc auch nicht sagen. Aber da wir mit mehreren Kameras gedreht haben und man immer suchen muss, dass sie auch synchron sind, war es viel Material. Mhm. Und wir haben 14 Tage daran wohl geschnitten. Mhm. Das ist außerordentlich viel.
Okay, der Film ist jetzt aber fertig oder ist schon seit längerem fertig. Er ist auch schon in der Maus gelaufen. Und jetzt wird er hier im Festival im Wettbewerb gezeigt. Das Besondere beim Goldenen Spatzen ist ja, dass nicht irgendwelche erwachsenen Menschen darüber entscheiden, sondern Kinder, die eigentlichen Expertinnen und Experten, die entscheiden über die Gewinnerinnen und Gewinner. Warum glaubt ihr denn, könnte gerade euer Film Kinder besonders ansprechen? Oder Jugendliche und Kinder?
Ja, das, was wir jetzt so ein bisschen oder hier besprochen haben zu viert, einmal der Faktor Inklusion, weil es einfach wichtig ist, das zu zeigen, dass es Teil der Gesellschaft ist. Der Faktor Fußball, vielleicht wenn man es ganz, das kann man eigentlich als letztes nennen, aber weil WM-Jahr ist, das ist ein Thema, was viele interessiert und viele vielleicht sagen, ich kann sehen, ich habe 2 Arme, 2 Beine, wie spielen es aber welche Fußball, die denen irgendein Teil davon vielleicht fehlt oder irgendein Sinn fehlt. Es ist was Neues, was Kinder noch nicht so kennen, also was, glaube ich, deswegen viel Interesse auf sich ziehen kann. Ich glaube, das wären so die wichtigsten Punkte. Hast du noch einen?
Ja, wir haben auch ein paar Previews gemacht, die ich auch mal ganz gerne mache, dass ich den Leuten, Bekannten zeige, die aber mit dem Thema nichts zu tun haben. Und ich pflege immer zu sagen, seid bitte nicht zu nett zu mir, ja, aber seid auch nicht fies zu mir. Sagt offen eure Meinung, was ihr von dem Film haltet. Und dann kommen dann, hey, wir wissen ja überhaupt, wo das Tor ist, ne? Und das schnappe ich dann auf. Und das können wir dann auch in Text einarbeiten oder auch in den Film einarbeiten. Aber ich hinausläuf wollte, dass die meisten da vorsitzen, vor diesem Rohschnitt eben halt, mit dem Kopf und sagen, Matthias, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist das allergrößte Kompliment für mich oder für uns auch, sage ich jetzt mal, ne, dass die Leute gar nicht wissen, was Blindenfußball überhaupt ist und wir was Neues erzählen können. Ne?
Jetzt ist so natürlich eine Frage, die man einem Künstler oder einem Autor niemals stellen sollte, aber gab es eine Lieblingsszene in eurem Film, wo ihr sagen würdet, das ist meine geheimliche Lieblingsszene, auch wenn man sagen müsste, wenn man so als Ende so ein Produkt fertig hat, eigentlich mag man jede Szene, man mag das gesamte Produkt oder den gesamten Film am Ende, aber gibt es so eine Szene, wo ihr meintet, als ihr den Film fertig hattet, die ist jetzt wirklich, die ist drinnen gelandet, die mag ich am allerliebsten im ganzen Film?
Hast du eine? Also immer Kill Your Darlings sind ja eher welche noch rausgeflogen, die wir gerne hätten drin lassen wollen.
Hast du denn eine?
Sonst überlege ich nochmal kurz.
Ja, also jetzt nicht so ganz extrem, aber sehr schön fand ich, wie der Spieler von Marburg, der Ali, wie die wilde Wutz übers Spielfeld gerannt ist und unglaublich mit den Händen nach vorne und seinen Weg gefunden hat und nur durch ein Foulspiel eines St. Pauli-Spielers gestoppt werden konnte und daraufhin gab es einen Freistoß. Es war eine unglaubliche Körperbeherrschung.
Das ist auch so ein Moment gewesen, wo ich mir dachte, wenn man selber mal aus irgendwelchen Gründen gerade nichts sieht und irgendwo langläuft, man tastet sich, ne? Man läuft ganz langsam, man hat andauernd Angst, irgendwo drüber zu stolpern. Und allein die Vorstellung, sich so schnell über ein Feld zu bewegen, wo ja auch andere Menschen, oder also in dem Fall dann Hindernisse, soll nicht falsch verstanden werden, aber auch sind, da dachte ich auch, auf jeden Fall krass, das zu sehen. Der Film wurde ja jetzt auch schon im Rahmen des Festivals gezeigt, am Dienstag, also gestern in Gera, heute Nachmittag auch hier in Erfurt. Und das heißt, auch das Publikum hat direkt darauf reagieren können. Wart ihr dabei bei den Vorführungen? Und wenn ja, wie waren da so die Rückmeldungen aus dem Publikum?
das, was wir auch eben schon gesagt haben, also viele, die sagen, das kannten wir gar nicht, die dann erstmal nochmal so, ich sag mal, ein paar Regelrückfragen vielleicht gestellt haben. Es kam eben aber auch eine Frage, ist das denn auch für Kinder möglich? Also vielleicht hat jemand im Bekanntenkreis oder so und sagt, die Person, das Kind möchte gerne vielleicht auch mal Fußball spielen, aber hat bisher kein Angebot gefunden. Und dann halt oft natürlich, gut, diese Vater-Sohn-Thematik ist jetzt nicht in nichts Inhaltliches, aber die kam natürlich auch.
Die wurde aber auch von den Kindern natürlich gestellt.
Nee, jedes Mal. Von den Kindern weiß ich nicht mehr, aber von den, auf jeden Fall kam sie auf, ja. Und ja, dann haben wir die Bälle auch rumgegeben oder die Dunkelbrillen, die Spieler auch anhaben, was natürlich dann immer das nochmal erlebbarer und haptischer macht.
Jetzt schauen wir mal ein bisschen oder spekulativ in die Zukunft. Wenn ihr nochmal einen Auftrag von der Maus bekommen würdet oder ein Angebot der Maus machen würdet, der Sendung mit der Maus, welches Thema, was jetzt nicht so allgemein oder allgemein bekanntes Thema ist, würdet ihr gerne, wenn ihr es euch aussuchen könntet, der Maus, der Sendung mit der Maus als Thema, Lieblingsthema mal vorschlagen?
Ja, das können wir ja nicht verraten jetzt.
Mist, sie ist
es sind ganz viele in der Pipeline. Du kannst ja sagen, welchen du jetzt gerade arbeitest, das darfst du vielleicht sagen.
Ja, es liegt ein bisschen daran, dass der Redakteur Pascal Dombrovic, das war auch übrigens unser gemeinsamer erster Film, er hat mich also übernommen in der Maus, also ein neuer Redakteur, und das war unser erster Film. Wir mussten uns auch erstmal ein bisschen daran rantasten, und wir haben noch ein paar Filme in der Pipeline an Thematas. Philipp hatte die Idee, einen Film zu machen, wie eine Prothese funktioniert, die auch sehr spannend ist. Das ist auch alles noch nicht aus der Welt. Da muss man einfach mal schauen, wie sich die Zukunft eben halt entwickelt. Es ist auch immer eine Sache der Auftragslage, ne, die man hat. Eben,
ne. Aber wir werden natürlich alle in Zukunft weiter fleißig die Maus schauen und sicherlich über den ein oder anderen Beitrag von euch noch stolpern. Im Gespräch waren Matthias Wegmann und Philipp Wegmann. Die haben den Beitrag Blindenfußball gedreht, der ist schon in der Sendung mit der Maus gelaufen und läuft jetzt hier eben auch im Festival Goldener Spatz im Wettbewerb Nonfiktional. Und wir wünschen euch auf jeden Fall noch ein schönes Festival, viel Erfolg und einen schönen Nachmittag. Was macht ihr jetzt noch?
Wir sind heute Abend noch bei einer Veranstaltung über Kinderschutz und Intimität und dann ist noch so ein Treffen, glaube ich, aller Filmschaffenden, und dann wird morgen der Film nochmal gezeigt. Morgen kommt auch einer der Fußballer vorbei, also wenn das jetzt jemand hören sollte, der Tim ist morgen mit dabei, gerne in den Kinosaal oder in das Programm Großes Wagen, heißt dieser Abschnitt, einmal vorbeikommen, dann kann man Tim persönlich auch mal eine Frage stellen. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Veranstaltung. Dann ist am Freitag ja die Preisverleihung, also wir nehmen alles mit, wir sind die ganze Sehr Woche gut. da.
So muss es sein. Dann wünschen wir euch noch ein schönes Festival. Vielen Dank.
Danke euch für das tolle Interview.
Gerne. Danke.